Hi, herzlich willkommen zu Don't Call Me Mutti mit Natalie und Pia. Zwei Frauen, jede Menge Meinungen, 21 Jahre Altersunterschied, ein Sixpack an Kindern zwischen 3 und 29. Das ist so unser Intro. Wir sind heute, habe ich festgestellt, bei Folge 33 am 7.7. Das finde ich richtig schön und ich freue mich sehr, euch zu begrüßen, nämlich die Juliane und die Viktoria Frankenheim. Die beiden sind Bestatterinnen. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
Vielen Dank für die Einladung.
Das mit den 21 Jahren Altersunterschied gilt auch für dich, Juliane.
Für mich?
Ja, du bist 91 geboren und du auch.
Ich auch. Ja, Nathalie, noch eine Gemeinsamkeit am Tisch hier, meine Güte. Wir sitzen auch, das könnt ihr alle nicht sehen, aber wir sitzen, Nathalie und ich sitzen auf der gleichen Seite. Haben uns die 91er hier rausgesucht.
Und Viktoria und ich sitzen auf der anderen Seite, die 70er und die 94er.
Ja, genau. Genau.
Also das Sixpack an Kindern erweitert sich um 2.
Das ist korrekt, ja.
Ja, 8-Pack.
Wow.
Von, wie alt sind eure Kinder?
13 Monate ist meiner.
Ja, deiner.
Und fast 16 Monate.
Das 94er Jahrgang, 16 Jahre, das wäre auch noch spannend.
Keine Teen Mom Folge heute.
Ist deiner oder deine?
Deiner,
okay, also zwei Jungs.
Ja, genau.
Okay, wir haben sehr wenig Mädels in der Zwischenzeit in unserem 8-Pack, gell?
Ja, 2 Stück.
Ja, wow. Gerade mal.
Das reicht.
Die kriegen das hin, die
ja.
Zwei.
Ja. Ja, und ich merke gerade, wir reden schon so ein bisschen um den heißen Brei herum, weil unser Thema ist so, dass vielleicht viele sich gar nicht trauen einzuschalten, weil es soll um den Tod gehen. Und wie ich jetzt überlegt habe, gar nicht um den Tod an sich eigentlich, sondern über den Abschied eigentlich. Was passiert, wenn jemand verstorben ist und wie geht man damit um? Und dann hat man euch an der Seite, die wissen, wie es geht.
Ja, und die einfach zur Seite stehen können, würde ich mal sagen, weil das ist ja nicht so, man jetzt, das sind die 10 Schritte und die geht jetzt jeder. Also es gibt natürlich grundsätzlich formelle Abläufe, klar, aber es gibt so ein paar Abbiegungen, die man nehmen kann und das ist so unser Job, würde ich sagen, aufzuzeigen, je nachdem, wen habe ich mir gegenüber sitzen, was braucht derjenige, was kann ich an Angeboten machen, um einfach diese Zeit ja erstmal zwischen Tod und Bestattung bewusst zu erleben, bewusst Abschied zu nehmen und dann darüber hinaus mit den Angeboten, die wir haben für Trauerbegleitung, wie kann ich mich in diesem neuen Lebensabschnitt zurechtfinden, jetzt ohne den Menschen, der da verstorben ist. Mhm.
Und ihr habt das ja wirklich von, ich wollte gerade sagen, mit der Muttermilch aufgesogen, was ein bisschen komisch ist in dem Zusammenhang.
Quasi, ja.
Aber ihr seid in einem Bestattungsunternehmen die 6. Generation jetzt.
Ja, ich möchte mal kurz dazwischen grätschen. Ich möchte immer, dass unsere Ordnung beibehalten wird. Und wir haben noch eine Glanzstunde eigentlich. Und dann können wir über alles andere reden. Haben wir schon gefragt, wie es uns geht eigentlich? Wie geht es uns allen so? Ich bin sehr müde. Deswegen habe ich noch nicht viel gesagt.
Ich habe gestern auch wieder viel zu lange Wimbledon geguckt. Ich saß da und dachte, komm, geh einfach ins Bett, bevor Zverev anfängt zu spielen. Und dann natürlich nicht.
Ich habe Netflix geguckt.
Du-dung.
Ich habe versucht, früh ins Bett zu gehen, weil das Wochenende so voll war. Das ist mir einigermaßen gelungen. Deshalb bin ich ausgeschlafen, aber noch nicht so ganz warm gelaufen.
Das kommt noch.
I hope
mir
so.
Ist so ein Misch. Ich habe es gestern tatsächlich, ich habe blöderweise wieder angefangen, One Tree Hill zu gucken. Das habe ich vor, ich weiß nicht, wie lange es her ist.
Ja, wirklich?
Tut mir leid, ich oute mich jetzt komplett. Aber abends auf dem Sofa, wenn das Kind schläft, man muss so gar nicht denken. Es passiert auch nicht so viel. Man kommt immer wieder rein. Ich habe es tatsächlich, bin sehr stolz, gestern ausnahmsweise geschafft, wirklich um 9:30 ins Bett zu gehen.
Wow.
Das war richtig gut. Genau, mein Kind ist halt trotzdem 4-mal wach geworden. Also ausgeschlafen weiß ich jetzt nicht, aber 9:30 fand ich erstmal ein Erfolg.
Wirklich? Richtig. So.
Also super. Da war meine Tochter noch wach. Ich habe gerade schon gesagt, die kann immer nicht gut einschlafen. Und ich kann aber vom Kopf her erst ins Bett gehen, wenn sie schon eingeschlafen ist. Aber ich kann auch nicht direkt, wenn sie eingeschlafen ist, weil dann ist erstmal Feierabend. Mhm. Und dann brauche ich erstmal so, und jetzt nochmal eine Stunde auf der Couch.
Jetzt ist Me-Time. Aber es ist halt blöd, wenn dann 9:30 erst die Me-Time anfängt, ist irgendwie auch schon wieder 10:30. Ne?
Gestern.
10 sogar.
Ich würde euch jetzt, das ist jetzt ein Podcast, man kann es nicht sehen, ich würde euch gerne vormachen, wie die gestern aus dem Wohnzimmer wieder raus ist. Weil einmal in so einem Spagat so schon mal in der Luft. Aha. Dann gestern irgendwie ging sie da so tanzend. Mein Gott, geh ins Bett, Kind.
Naja. Von wem hat sie das, wenn wir darüber sprechen? Oder?
Von meinem Mann.
Ah,
der kann auch nicht schlafen.
Ist doch super.
Der kann auch nicht schlafen. Aber alles das, was sie nicht schläft, schläft mein Sohn. Deswegen, das ist dann irgendwie okay. Dann ist nur ein Kind, was da noch rumhängt.
Okay, ja. Wäre natürlich schön, wenn beide gleichzeitig irgendwie, aber
ja,
das ist ja auch kein Wunschkonzert mit den Kindern.
Das ist ja dann, sie geht spät ins Bett und er wacht früh auf.
Cool. So waren so wir
haben
auch.
Das auch gemacht. Ja. Mhm. Ihr beide wart so?
Ja.
Mhm. Wer war die spät ins Bett?
Ja.
Die Jüngere?
Ja. Ja. Mhm. Meine Mutter sagte, das war, mit mir war es natürlich total entspannt alles, ist ja klar. aber ich war zwar immer früh wach, also ich war so 5 a.m. Club, ne, das war ich. Ich habe aber dann morgens nochmal geschlafen und ich habe auch immer lange und auch wirklich insgesamt von den Jahren her lange ausführlich Mittagsschlaf gemacht. Das war richtig schön. Bis aber dann meine wundervolle Schwester kam, die länger geschlafen Tada! Hat morgens. Da hatte sie aber dann nichts von, weil ich war dann ja irgendwann auch in der Kita, aber das war dann eher so antizyklisch. Ich konnte wieder schlafen und Victoria ist
sie hatte von
geworden.
Beiden was. Gerne vom 5 a.m. Club und von Party
ganz
bis in
Vormittag
mitten
durch,
in die Nacht.
Ja. Und seit man selbst ein Kind hat, finde ich, hat man da ganz neuen Respekt vor, was sie geleistet hat. Ja.
Dann drehen wir die Kurve zur Glanzstunde.
Ja. Du hast eine mitgebracht.
Ich habe eine mitgebracht. Warum mein Wochenende so anstrengend war. Wir haben Freude schöner Götterfunken geschmettert. Wir waren in Hamm in Westfalen. Und da bin ich viele Stunden im Bus gesessen, um da hinzufahren und viele Stunden auf der Bühne gesessen, bis man endlich dran ist, um dieses Freude schöner Götterfunken zu schmettern. Ich habe das vorher noch nie gesungen. Natürlich kannte ich das ungefähr, aber das war so cool. Das ist wie so eine Riesenwelle, die dich erfasst. Du bist dann dran und dann hat es so verschiedene Tempi und irgendwie ganz zum Schluss geht's ganz, ganz schnell und du bist dann zum Schluss so völlig erschlagen und denkst so, durch, fertig. Nicht rausgeflogen. Es war wirklich eine Glanzstunde. Es war sehr, sehr schön.
So einen Hype hatte ich gestern Abend, wenn meine Tochter nicht schlafen kann. Manchmal hört die sich dann gerne Klaviermusik an. Und dann spielt das ja eins nach dem nächsten. Und dann höre ich nämlich gestern, ich saß auf der Couch und höre dann gestern. Also ich kann das nachvollziehen, das pusht nochmal.
Ja, total, total. Und man kennt eben das Freude schöner Götterfunken, den Teil. Und das hat aber dann im Lauf des Stücks zum Schluss, also wir singen nur 15 Minuten ungefähr, wird das machen wir ganz, ganz schnell und dann geht es wieder langsam und es ist wirklich so ein Rollercoaster. Das war eine Glanzstunde, das war cool. Und ich habe es zum ersten Mal gesungen und sang in einem Chor, wo manche sagten, oh, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht zählen, so oft habe ich das gesungen. Und für mich war es halt noch total aufregend.
Cool. Ja. Wow.
So, Thema, warum müssen wir heute über den Tod sprechen? Wir alle arbeiten in diesem Herbst noch zusammen oder jetzt gerade aktuell schon, daher kennen wir uns auch, wir machen hier in Düsseldorf so eine Sonderausgabe, Trauern und Trösten. Und warum? Weil ich denke, ja, wie fange ich das jetzt an? Weil ich festgestellt habe, man denkt immer, ach, das ist alles noch so weit weg und das betrifft mich noch nicht. Und plötzlich passiert irgendwas und du bist Mitte 30 und denkst dir, ich muss mich jetzt damit und damit auseinandersetzen. Und das dachten wir, wäre vielleicht auch ganz gut, das mal in eine Podcast-Folge reinzuholen. Weil das mache ich jetzt auch alles für mich. Also ich mache die Folge heute für mich. Ich mache dieses Heft für mich, weil ich denke, das ist wie so Konfrontationstherapie. Muss ich damit auseinandersetzen.
Sehr gut.
Ja.
Sehr gut.
Auch wenn man das nicht will. Mhm. Und ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich jetzt hier sitze heute und bestimmt sehr wenig sage. Mein Mann gerade noch so, und? Wie oft weinst du heute? Ich glaube zweimal. Und er so, ich glaube drei.
Ich glaube gar nicht. Ich glaube, wir werden nicht weinen. Es ist hier eine sehr lustige Runde.
Und selbst wenn, ist ja nicht schlimm. Weinen ist was Gutes. Warum ist Weinen was Schlechtes?
Naja, ich saß ja auch schon bei euch im Büro und habe geweint.
Also war das schlimm?
Naja, am Ende ist es immer eine gute Geschichte. Ne? Also ich habe euch kennengelernt und habe dann erstmal geweint.
Ja.
Warum?
Ja, weil ich da zu dem Zeitpunkt auch noch getrauert habe. Und wir haben uns dann blöderweise in einer Trauerumgebung getroffen bei euch im Büro. Und das hat mich da ein bisschen gepackt.
Okay.
Und dann war es aber auch ganz absurd, weil ihr hattet eure Babys dabei. Und ich dachte, gut, wir reden jetzt hier irgendwie geschäftliche Dinge. Und ich habe hier noch meine Taschentücher, weil ich gerade noch geflennt habe. Und jetzt liegen hier die Babys. Und es war irgendwie alles so, ja, ich glaube, das beschreibt so ganz gut vielleicht auch, wie ihr diesen Beruf gestaltet.
Aber ich dachte gerade, ist das nicht genau das Setting, was es braucht?
Ja.
Mittendrin?
Ja.
Zwischen Babys und
traurig im Leben.
Ja, genau. Ja, also das war schon absurd. Und ich muss auch sagen, das ist auch schon mehr als einmal passiert, wenn ich dann sage, die Frankenheim-Schwestern. Ja. Und dann heißt es immer, die sind ganz toll. Und sage ich immer so, ja, das weiß ich. Ich habe die auch schon kennengelernt.
Könnt ihr jetzt auch nicht sehen, ich werde rot.
Das ist wirklich schon mehrfach passiert. Also, ja, das weiß ich. So, anyways. Ja, also ihr habt auch einen guten Ruf hier.
Das
irgendwie
mich.
Anders so ranzugehen. Schön. Also ich habe letztens irgendwo noch gehört oder gelesen, weiß ich nicht mehr, dass Bestatter auch der neue Trendberuf ist in den Ausbildungen.
Voll. Ja. Und wir werden immer weiblicher.
Absolut, ja.
Wir haben nur weibliche Auszubildende im Moment.
Ja. Ich würde, wenn ich jetzt mal zurückdenke, also wir machen ja tatsächlich, sollen wir mal überlegen, was wir da für eine Party schmeißen, aber nächstes Jahr haben wir 10-Jähriges. Da sind Viktoria und ich 10 Jahre in der Firma. Und in den 10 Jahren haben wir 2 oder 3, aber bestimmt schon 6 weibliche Auszubildende. Also die Zahl der weiblichen Auszubildenden, während wir es machen, ist deutlich höher als die männliche. Ja.
Ich habe jetzt gerade zurückgerechnet, weil wir ja dann ein Alter sind. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich mit 24, 25 gesagt hätte, so, da mache ich jetzt. Ja gut, also ihr seid da so mit reingewachsen, ne? Aber
ich weiß aus vorhergehenden Interviews, dass ihr vorher auch andere Sachen ausprobiert habt. Ihr seid beide, habt beide eine andere Ausbildung. Mhm.
Zusätzlich noch. Ja. Zum Glück auch wirklich. Da bin ich sehr dankbar drum, die Erfahrung zu machen, auch mal selber angestellt zu sein, in einem Team zu arbeiten. Und dann, ich war ja 23 und also noch einen Ticken jünger und das ist dann ja schon, dann kommt man rein und ist auf einmal Chef, ne? Da muss man schon auch ein Gefühl dafür haben, wie so Dynamiken sich entwickeln können. Und wir haben ja beide nur sehr kurz auch selber gearbeitet, logischerweise.
Außerhalb der Firma.
Aber trotzdem war das wertvoll.
Ja.
Um und dann auch bewusst zu sagen, wir machen das jetzt.
Ja. Also, weil ich immer wieder, wenn ich an diesen Moment so zurückdenke, wie bewusst war das damals wirklich? Also
hast du,
es hat sich bewusst angefühlt.
Did you see it coming?
No. Es hat sich irgendwie bewusst angefühlt. Ich in dem Moment hatte ich schon das Gefühl, ich habe das jetzt gut durchdacht und ich will das. Und dann war ja bei uns jetzt in der Firma erstmal, ich würde sagen, bestimmt 3 Jahre.
Kulturwandel,
um es genau positiv auszudrücken. Aber 3 Jahre waren echt ziemlich hart. Also,
aber ihr wart zu zweit, das stellen wir besser vor.
Absolut, ja. Das haben wir, also alleine wäre ich schon weggelaufen, glaube ich, irgendwann.
Das war auch so das Feedback von außen, weil das ist natürlich, also das Bestatterhandwerk ist das Handwerk, was noch so am familiengeprägtesten ist. Da gibt es noch die meisten Familienunternehmen in Handwerksbetrieben. Und das heißt, man hat ja in seiner Bestatterbubble ganz viele andere Bestattungsunternehmen, die diesen Generationswechsel auch mitgemacht haben. Und wir waren ja vorher auf der Walz und haben uns andere Betriebe auch angeguckt. Und das war das, was alle gesagt haben. Wenn ihr reinkommt, es wird sich erstmal so viel ändern. Stellt euch drauf ein. Einfach nur, dass ihr nicht enttäuscht seid, so, ne?
Es wird sich ändern, weil sich die Zeiten ändern oder es wird sich ändern dadurch, dass ihr reinkommt? Wie war das gemeint?
Ich würde fast sagen, sowohl als auch.
Ja.
Also die Zeiten, es ist eine andere Zeit. Also unser Vater macht das jetzt, ich glaube, 42, 43 Jahre.
Mhm.
Also da war der Arbeitsmarkt ein ganz anderer, das Mindset war ein ganz anderes. Wir sind ja jetzt in einem Beruf, wo es Rufbereitschaften gibt und gleichzeitig Work-Life-Balance so voll in den Fokus gerät. Da hat vor 30 oder 40 Jahren ja noch keiner drüber nachgedacht. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die hatte eine Telefonleitung in ihre Wohnung gelegt. Ja, die ist halt ans Telefon gegangen. Immer, jeden Tag, jede Nacht hat bei der das Telefon gebimmelt, ne?
Herr Jemine.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil es auch gar nicht mehr erlaubt heute. Da gibt es ja jetzt Gesetze, die sich mit der Zeit entwickelt haben, die das verbieten, aber Und dann dieser Umschwung, ne? Und dieses, wir kommen jetzt rein und wir möchten irgendwo unser Ding daraus machen und müssen aber ja gleichzeitig auch erstmal alles kennenlernen und die Leute kennenlernen und haben jetzt ja über die Zeit geschafft, uns da unser Team auch mit aufzubauen, ne? Was, es hat ein bisschen gedauert.
Was ich mich jetzt schon die ganze Zeit gefragt habe, inwieweit wart ihr als Kinder schon involviert in das, also das Unternehmen, das klingt jetzt so, ne, also ach, die Firma der Familie, aber ich weiß, ich komme in das Thema. Also das ist so weit weg für mich, wenn das jetzt, ist jetzt kein.
Das Bestattersein oder das Tode? Das Bestattersein.
Naja, also weil es ist jetzt nicht irgendwie so ein Bäcker oder so ein anderes Unternehmen, weißt du?
So ein cooles, wo man Mörbchen mit in die Schule bringen kann.
Ja, genau. Ja, also das konntet ihr zum Beispiel nicht.
Nee.
Aber inwieweit seid, also ja, wie wächst man damit auf, dass man, dass die Familie sich beruflich mit Tod und Sterben tagtäglich beschäftigt?
Ganz normal. Als wäre es das Bäckerhandwerk.
Ja.
Nur halt ohne Möbchen.
Ja.
Also es ist halt so, du hinterfragst das ja als Kind nicht, weil es ist das Unternehmen war ja vor uns beiden schon da.
Mhm.
Ne? Und deswegen war das Thema einfach von vornherein präsent und das ist auch gut so, weil dadurch hat man ja irgendwie als Kind auch nochmal ein ganz anderes Verständnis dafür. Man wird ganz anders mit an die Hand genommen, wenn die Großeltern sterben, kann man ganz anders partizipieren, weil unsere Eltern von vornherein wussten, wenn wir die Kinder jetzt gut mit einbeziehen, dann haben sie da was von nach hinten raus. Ne? Und komisch wurde es erst, als ich irgendwie so in der weiterführenden Schule Pubertät und dann irgendwann alle anfangen, einen irgendwie ein bisschen zu ärgern und so. Und dann so, ja, du hast ja Leichen im Keller liegen. Und ich immer so,
ein guter
nein,
Witz.
Nein,
hä?
Haben wir nicht. Also, weil wir haben auch woanders gewohnt. Also das Büro war nicht
die Leichen waren woanders.
Genau. Also wir sind jetzt nicht
also
hier.
Wenn du mich ärgerst, dann haben wir die Fakten straight.
Yeah. Ja, genau. Also und dann fand ich das immer total komisch. Warum ist das jetzt so besonders, dass mein Vater Bestatter ist? Das musste ich erstmal verstehen lernen, einfach. Und dann ist mir aufgegangen, okay, das, was da zu Hause abgeht, ist doch nicht ganz normal.
Oder zumindest anders. Normal ist ja schon, ne?
Ja, eben.
Aber ich weiß, ich habe mit Mama da auch mal drüber gesprochen und die hat erzählt, dass es mal eine Situation gab. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da waren wir schon, oder zumindest ich war in der Grundschule. Und es gibt ja, also wenn man Trauerbriefe verschickt, gibt es ja verschiedene Arten Papier, die man da nutzen kann. Und immer wenn wir irgendwelche Ausläufer hatten, wo wir die Serie an Brief oder so nicht mehr genutzt haben, die hat Mama dann mit nach Hause genommen und wir konnten darauf malen. Aber Leute, es ist halt Papier, ja? Also.
Was stand da drauf auf dem Papier?
Da stand nichts drauf. Das waren dann irgendwie, war vielleicht eine schwarze Linie drumherum, die nicht ganz gerade gedruckt war oder so. Es waren quasi Fehldrucke, die wir vom Lieferanten, die wurden, also es kann ja schon mal vorkommen, dass was nicht gerade gedruckt ist oder so. Und ja, dann war halt dann, ne, der schwarze Kasten quasi auf dem Papier und ich habe da drauf gemalt. Das hat mich ja überhaupt nicht interessiert. Und dann hatten wir mal Besuch, eine Freundin, und wir haben gemalt und die ist halt dann mit ihren Bildern nach Hause gegangen. Und dann hat die Mutter ganz schockiert angerufen bei meiner Mutter und hat gesagt, also Margarete, das also finde ich ja gar nicht richtig, ne, dass die hier also auf dem Trauerbrief malen. Also naja, das kann man jetzt mit Kindern und in der Grundschule. Also war sehr schockiert, ja.
Aber da sieht man mal, wie heftig die Berührungsängste sind. Das ist ein normales Papier mit einem schwarzen Rand. Und die kriegen schon die totale Krise.
Und ich vermute, genauso wenig wie ich mir was dabei gedacht habe, hat sich meine Freundin beim Malen was dabei gedacht. Und diese Vorprägung, vielleicht ist eine gute Überleitung zum Thema, ne? Trauer. Also wie viel ist wirklich, wenn man jetzt Kinder zum Beispiel in der Trauer begleitet, weil ein Großelternteil verstirbt, wie viel bringt das Kind mit an Sorgen und an Ängsten? Und wie viel Ängste und Sorgen kommen von den Eltern, die übergestülpt werden? Und die Erfahrung da ist, dass es zum größten Teil die Sorgen der Eltern sind, ne?
Mhm.
Als ich klein war, sind mir auch, meine Urgroßmutter ist verstorben, die war schon sehr alt, meine Urgroßtante ist verstorben und eine Großmutter. Und ich weiß noch, als Kind war das überhaupt nicht belastend für mich, weil du hast überhaupt keinen Bezug dazu. Alte Leute sterben. Kinder nicht. Das war so mein absoluter Glaube. Deshalb bin ich da ganz entspannt zur Beerdigung und bei uns wurden auch noch die Leute im Haus aufgebahrt.
Mhm.
Es war noch am Land in Österreich vor längerer Zeit. Das war ganz normal und mich hat es erst erwischt, als ich dann selber älter war, dass ich erst erkannt habe, boah, also das geht meinem ja wirklich nahe. Das ist gruselig. Aber als Kind war das wirklich das Normalste auf der Welt.
Ja, das ist ja das Schöne, dass Kinder diese Schranken im Kopf noch nicht haben. Und eigentlich können sich Eltern das auch irgendwie in dieser Situation dann zum Vorteil machen. Ne, wenn man Kinder einfach mal Kinder sein lässt, haben die ja mit so vielen Themen einen ganz tollen Umgang. Und so eben auch beim Thema Tod, weil die diese Endlichkeit nicht verstehen. Und wenn man die dann einfach machen lässt, die kennen ja auch, die lernen ihre Grenzen kennen. Die wissen, welche Frage kann ich jetzt noch stellen und welche stelle ich jetzt lieber nicht, weil ich merke, es ist mir zu viel. Und dann gehen die aus der Situation wieder raus, gehen Seilchen springen und alles ist gut. Ne, wo wir Erwachsenen schon so in diesem Tunnel sind und in dieser Endlichkeit und in dieser Dramatik und in dieser Trauer, was ja auch gut ist. Aber Kinder können sich da ganz toll rausziehen und wieder reingehen in die Situation, raus und wieder rein. Und es ist mit Leichtigkeit. Ne?
Daran kann ich mich auch erinnern. Meine Urgroßoma ist verstorben und ich saß dann in der Klasse und war abgelenkt und habe irgendwas gemacht. Und die Lehrerin hat gedacht, sie ist nett und empathisch und sagt zu mir, Pia, ich kann verstehen, dass du jetzt traurig bist, dass deine Urgroßmutter gestorben ist, aber du musst jetzt wirklich hier mitmachen und aufpassen. Und ich hatte in dem Moment überhaupt nicht dran gedacht. Also ich war wirklich einfach abgelenkt und habe irgendwas anderes gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass man so seine eigene Denke, den Tunnel, auf die Kinder überstülpt, dabei gehen die raus und rein. Und manchmal wollen sie einfach nur zeichnen und in der Schule nicht aufpassen. Ja. Hat gar nichts mit dem Tod der Urgroßmutter zu tun.
Das ist, was ich schwierig an dem Thema finde. Ne? Also ich habe immer den Anspruch, dass ich mir von der Folge irgendwas mitnehme.
Mhm.
Und das möchte ich mir heute mitnehmen. Einmal, wie kann man sich so distanzieren? Also sobald man über Tod und Sterben und, so, und Vorsorge und sowas alles spricht, ist man ja genau in diesem Tunnel, dass man denkt, ah, das passiert mir jetzt und das, wenn ich jetzt darüber spreche, dann passiert das morgen. Und wie kann man sich da so von abkapseln gedanklich? Weil, und das ist ja dann das, was ich für das Thema heute in Klammern gesetzt habe, warum eigentlich muss ich drüber sprechen, obwohl ich doch gar nicht will? Weil muss man ja, das lerne ich gerade mit dem Heft, was wir machen. Ne? Man muss schon, ich will aber nicht. Und wie komme ich jetzt dazu? Und alle, die das jetzt hören und denken, boah, ich will auch nicht drüber reden, ich will auch gar nicht drüber nachdenken. Aber wie kann man das so separat irgendwie sehen als Sache, die man auch machen muss? Wisst ihr, was ich meine?
Ich glaube, dieses Thema ist so schwer, weil man kann sich da nicht abkapseln. Man kann sich davon nicht distanzieren. Man kann sich dem entweder widmen oder eben nicht. Aber in dem Moment, wo ich mich dem widme, bin ich da drin.
Mhm.
Und ich glaube, auch darüber nachzudenken oder wenn wir entweder, wie kann ich irgendwie meine Kinder darauf vorbereiten oder wie kann ich mit meinen Eltern ja zum Beispiel auch darüber sprechen, was sie sich für ihre Bestattung wünschen. In dem Moment bin ich da emotional involviert und das ist ja okay.
Aber weil zum Beispiel so True Crime Sachen, die kann man sich ja auch anhören oder angucken und dann bist du jetzt auch nicht so mit drin, dass du denkst, oh, und das kann mir auch passieren, sondern
das ist zu weit weg, glaube ich.
Ja, aber das meine ich, das denke ich mir, das wird man doch auch irgendwie schaffen können.
Aber nicht, wenn es um deine Mutter geht.
Hm. Ja.
Das ist der Unterschied. Also ich glaube, also wenn ich Bestattungsvorsorgegespräche führe, dann habe ich das. Dann bin ich da auf eine gewisse Art und Weise distanziert, weil ich kenne, es ist ja ein fremder Mensch, der mir gegenüber sitzt. Und da kann ich auch relativ easy, sag ich mal, durchs Gespräch halten. Ja,
Pia meldet sich. Was ist Bestattungsvorsorge?
Bestattungsvorsorge ist etwas, ist quasi ein Vertrag, den ich zu Lebzeiten festlege, wo ich festhalte, wie ich bestattet werden möchte, wann auch immer dieser Moment kommt.
Wann machen das Leute?
Sehr unterschiedlich. Wir haben tatsächlich wenige, to be fair, Menschen, die das schon in den 40er, 50ern für sich selber machen, weil sie niemanden mehr haben und aber festlegen möchten, wie sie bestattet werden. Oder die häufigere Konstellation ist, dass Menschen, ich sag mal grob 70, 75 plus kommen und teilweise alleine mit ihrem Ehepartner oder aber auch mit den Kindern und festlegen, so soll das irgendwann vonstatten gehen und das finanziell dann auch entsprechend absichern.
Aber ist es das, was man eigentlich machen sollte, so in den 40ern, 50ern? Also würdet ihr jetzt sagen, jetzt am besten schon mal einen Termin machen?
Kommt mir total ungewöhnlich. Also ich höre das erste Mal davon. Ich finde es ungewöhnlich. Machen das viele Menschen?
Immer mehr, ja.
Immer mehr, okay.
Ja. Es ist ja eine Möglichkeit, seine eigenen Wünsche festzulegen. Und viele gehen raus, wenn alles wirklich festgelegt ist und sagen, puh, jetzt bin ich erleichtert. Und jetzt brauche ich aber auch erstmal nicht mehr drüber nachdenken, weil jetzt ist es ja geregelt. Ne?
Im Endeffekt steht das auf der gleichen Seite Papier wie Vorsorgevollmacht, Testament, Patientenverfügung. Das ist ja im Grunde genommen, ist das ja dieses Thema einfach zu Ende gedacht. Ne? Irgendwie. Rein logisch. Warum macht man ein Testament? Für den Fall, dass man stirbt, weil man möchte, dass alles geregelt ist. Warum macht man eine Bestattungsvorsorge? Für den Fall, dass man stirbt, damit alles geregelt ist. Ne? Eigentlich passt das in dieses Paket gut noch mit rein. Muss man nicht mit 40, 50 machen? Kann man machen. Ne? Machen viele aber dann tatsächlich wirklich erst in einem Alter, wo das Thema einfach näher rückt, wo man vielleicht eher das Gefühl hat, so ich bin jetzt hier irgendwie auf dem Weg in den letzten Lebensabschnitt. Und das heißt jetzt nicht, dass übermorgen passiert, das kann auch erst in 30 Jahren passieren, aber dann habe ich das erledigt. Ne? Irgendwie in diesem klassischen Alter, in dem man auch sowas wie Vorsorgevollmacht macht und so weiter.
Ja, ich finde nämlich noch einen ganz wichtigen Aspekt ist, ich habe damit nicht nur irgendwie ein To-Do, beziehungsweise die Sicherheit, dass es so wird, wie ich es will, sondern ich entlaste diejenigen, die es dann organisieren müssen, zwangsläufig ja schon per Gesetz. Kinder zum Beispiel sind bestattungspflichtig, die müssen also ran, ob sie wollen oder nicht. Und die haben dann die Sicherheit, weil das finde ich immer wirklich schlimm, wenn Kinder, und ich sag mal, die sind ja jetzt die Kinder, die vermeintlichen Kinder, die dann bei uns sitzen, wenn es jetzt nach der Biologie geht, sind ja so zwischen 50 und 60, die bei uns sitzen und dann stirbt ein Elternteil. Und wenn noch nie drüber gesprochen wurde, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die sind
Also die möchten, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es war eine Happy Family, ne, mit allen Ups und Downs, die dazugehören, und die möchten einfach eine gute Bestattung organisieren. Und dann sitzen die bei uns und sagen, scheiße, wir haben da nie drüber gesprochen und ich habe keine Ahnung, was hätte sich meine Mutter jetzt gewünscht. Und wollen es aber unbedingt richtig machen. Und das ist einfach ein Druck in der Phase, wo jetzt in NRW zum Beispiel, wir haben nur 10 Kalendertage, ne, muss entweder eingeäschert sein oder für eine Erdbestattung beigesetzt sein. Das ist nicht viel Zeit für so eine Entscheidung. Diejenigen, die bei uns sitzen, wo, ich sag mal, allermindestens schon mal drüber gesprochen wurde, hey, ich möchte eingeäschert werden und ich find's schön, in einem Wald zu sein. Keine Ahnung, ne, was die Leute so festlegen. Oder ich würde es schön finden, wenn, also ich für mich persönlich, für mich ist gar nicht so entscheidend, ob ich eingeäschert werde oder ob es eine Erdbestattung wird. Für mich ist eher entscheidend, dass ich irgendwo gefühlt in der Nähe bin, da, wo meine Familie dann ist.
Wo du besucht werden kannst.
Durch besucht werden kann, genau. Diesen Gedanken finde ich irgendwie schön. Und ob das dann eine Erd- oder eine Feuerbestattung ist, ist für mich nicht so relevant. Aber schon allein das einfach mal zu wissen, da kann jetzt dann keine falsche Entscheidung getroffen werden. Aber wenn das nie geäußert wird, die Angehörigen sind tief traurig und einfach komplett überfordert. Und das ist schade, weil das kann man vermeiden. Man muss ja nicht jeden Sonntag dann beim Kaffee trinken darüber sprechen, ne? Aber also das sind so einfach meine Gedanken mal zu dem Thema.
Hattet ihr schon mal was, wo jemand irgendwie was besonders Witziges oder Komisches wollte, dass ihr dann gedacht habt, so, hä? Okay, aber wir machen es trotzdem.
Sie lachen. Das ist jetzt die Popcorn-Geschichte, meinst du wahrscheinlich?
Yes, die haben wir hier auch schon mal.
Wir verstehen uns ohne Worte.
Holt genau. Alle euer Popcorn raus.
Ja, genau.
Nee, das war also nicht in der Vorsorge, aber im normalen Beratungsgespräch saß ich da mit der Tochter und irgendwie kamen wir zum Ende und sie sagte, ja, Frau Frankenheim, meine Mutter hatte noch einen Wunsch. Ich so, ja, was soll man tun?
Ja, das ist aber jetzt ein bisschen merkwürdig.
Ich so, hauen Sie raus, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, also sie hatte immer so die Vorstellung mit einem ganz lauten Knall gehen zu wollen. Ich sehe ja, Pauken und Trompeten, kein Problem. Also, was konkret?
Ja, so nicht. Sie hatte irgendwie den Wunsch geäußert, dass wir, bevor sie eingeäschert wird, Popcornmais mit in den Sarg legen.
Das ist so witzig.
Ja. Piu, 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 piu. Und es war dann halt total schön, weil sie hatte den dann auch mit und holte den so aus der Tasche raus und legte den auf den Tisch.
Das wird ein Trend, ich sag's.
Und dann ist das erlaubt?
Ja, ja, klar, passiert ja, ist ja nichts.
Ja,
sind Feuerwerkskörper, also ist ja alles gut.
Oh mein Gott, hat man das gehört?
Und dann kann ich nicht beurteilen, wir waren bei der Einäscherung dann ja nicht dabei, okay. Aber das war dann total schön, weil dann meinte sie so, sie machen das ja für uns und dann habe ich gesagt, nee, das machen sie mal schön selber bei der Abschiednahme. Mach mal zusammen. Und dann echt standen wir da am geöffneten Sarg der Mutter und haben die da mit Popcornmais berieselt. Und das war dann total schön, weil diese Geschichte war im Endeffekt dann so stimmig, dass wir es tatsächlich so gemacht haben, dass es wie so eine Art Gastgeschenk auf den Trauerfeiern gab und diese Geschichte in der Trauerrede erzählt wurde mit diesem Wunsch und dann jeder Angehörige Popcorn noch gekriegt hat in so einer kleinen Tüte.
Das finde ich irgendwie, es gibt doch auch, dass man so ein bisschen Erde so nach drauf macht, ne?
Ja.
Das sehe ich als Trend, dass man dann so ein bisschen Popcorn irgendwie berieselt.
Rieselt, ja.
Mein Gott. Ja, aber so ist das halt, ne? Die Individualität kann man ja auch in der Situation zulassen. Und das ist ja dann auch das, was den Leuten hilft in der Trauer. Wenn sie wissen, sie haben jetzt alles so richtig, richtig gut gemacht und so richtig, richtig schön gemacht. Und was dann ja auch total trostreich ist in der Situation, wenn man weiß, so hätte es genau demjenigen, der da gestorben ist, hätte dem das gefallen. Und das weiß man halt dann im Endeffekt nur, natürlich, man kennt denjenigen auch, man weiß, was er mag, was er nicht mag, aber wenn man im Vorhinein auch ein Stück weit drüber spricht, diese Situation wäre ja nicht zustande gekommen, hätte die Tochter da am Sterbebett ihrer Mutter gesessen und die hätten das einfach weggeschwiegen, dieses Thema, ne? Sondern man kommt ja in den Austausch dann in der Situation, die lag im Sterben. Die Fakten waren klar. Das war eine Frage von Stunden, nicht mehr Tagen. Aber trotzdem drüber sprechen, dass man einfach auch selber merken kann, was macht das jetzt mit mir? Das ist doch gut. Das ist doch gut.
dieses Thema zuzulassen, die Pille der Unsterblichkeit wurde nicht erfunden. Es wird irgendwann kommen. Und desto eher man das Thema zulässt und auch merkt, das bewegt mich, wie in deinem Fall, es bewegt dich einfach, es ist gut. Du weißt, du hast da ein Thema mit und das ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung, weil es einfach unglaublich traurig ist. Und andere Menschen haben da vielleicht einen ganz pragmatischen Angang dran und gehen da irgendwie sagen, gut, man wird geboren, man kommt auf diese Erde, man geht von dieser Erde. Und alles dazwischen ist unsere Zeit und die nehmen wir ganz kostbar mit. Und wenn es dann rum ist, dann ist rum. Und dann möchte ich bitte auch mit einem lauten Knall gehen. Dann hätte ich gern Popcorn-Mais in meinen Sack und dann könnt ihr alle über mich schmunzeln und dann wird's gut. Ne? Und das ist schon wichtig.
Und hattet ihr auch dann auch eine Situation, wo ihr gesagt habt, nee, also das geht nicht, jetzt reicht's? Ihr macht alles möglich, was die Leute wollen.
Also alles, was irgendwo im Gesetz, im gesetzlichen Rahmen haben wir natürlich so ein paar Dinge. Aber ansonsten, also wir hatten auch schon eine buddhistische Beerdigung oder Trauerfeier bei uns in der Hauskapelle. Das war wirklich, also die schmeißen ja wirklich mit Reis, ne? Die Angehörigen knien neben dem offenen Sarg und der Sarg ist dann offen und mit Blumen und räuchert. Tralala, da müssen wir aufpassen, dass wir unsere tolle Brandmeldeanlage da im Griff haben, sonst steht die Feuerwehr da. Aber wir machen eigentlich alles irgendwie. Wir haben schon Sand verschüttet, wir haben schon Sessel, Motorrad in der Hauskapelle gehabt. Also
es war noch kein Wunsch da, der wirklich so verrückt war, dass wir sagen mussten, puh, nee, das können wir überhaupt nicht darstellen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie funktioniert denn das mit verschiedenen Religionen? Also gibt es jetzt weniger christliche Begräbnisse, gibt es mehr aus anderen Religionen? Wie geht es dir damit um?
Also es ist schon so, dass, ich meine, was man der Kirche zugutehalten muss irgendwo ist, die haben auch Personalprobleme, ne? Die Kirchengemeinden, jetzt in Düsseldorf zumindest gesprochen erstmal, werden alle immer größer, die werden immer mehr zusammengelegt und auch ein Pfarrer hat nur 24 Stunden am Tag. Und das alleine ist schon teilweise schwierig von der Terminkonstellation her, weil wir, wenn wir auf dem Friedhof zum Beispiel beisetzen, auf dem städtischen Friedhof in Düsseldorf, wir gewisse Zeiten vorgegeben haben für Erd- und für Feuerbestattung. Und dann merken wir einfach jetzt auch wie an dieser Popcorn-Geschichte, diese Individualität wird mehr. Die Menschen wünschen sich das. Die wünschen, dass sie selber mitgestalten können. Die wünschen, dass ein Lieblingslied gespielt werden kann. Und das ist teilweise bei religiösen Beerdigungen schwierig. Ist auch sehr personenabhängig. Aber wenn man eine religiöse Bestattung möchte, ist das ein gewisser Ritus, der dahinter steckt, ein gewisser Ablauf, dem dann auch Folge geleistet wird. Und ich finde es immer wichtig, was hat der Verstorbene sich gewünscht und was braucht der Angehörige? Ne? Weil wenn da wirklich jemand ist, der sehr gläubig ist, dann kann ich mit einem freien Redner den nicht catchen, ne? Weil der braucht das Beten und der braucht diesen Ritus und das ist dann auch richtig so. Und andere Menschen sagen halt, ich möchte, weiß ich nicht, Popcorn und Konfetti und ich möchte, was auch immer, AC/DC spielen oder, ne? Wo jetzt vielleicht der ein oder andere Pfarrer sagt, nee, da tue ich mich irgendwie schwer mit.
Aber alle Leute müssen irgendwo bestattet werden, auf einem Friedhof. Oder geht es auch woanders?
Nee, es gibt den Friedhofszwang. Ich finde es so absurd, in Amerika ist das doch, da darfst du dir die Urne mit nach Hause nehmen.
Ja, aber was ist mit eurem Kolumbarium? Das ist ja bei euch.
Das ist ein Friedhof auch.
Das ist ein
offizieller Friedhof.
Okay.
Ja. Ein Indoor-Friedhof sozusagen.
Ja. Muss man dazu sagen, es gibt im Bestattungsunternehmen Frankenheim dort vor Ort einen Raum, der als Kolumbarium genutzt wird. Also ihr habt es so eingerichtet, da kann man die Urne hinstellen und praktisch diesen Raum mieten für eine begrenzte Zeit oder für eine Zeit.
Ja. Genau, das Grab. Das ist ein Nutzungsrecht von einem Grab, wie es das auch ist, wenn das in der Erde auf dem Nordfriedhof ist zum Beispiel.
Aber es muss immer irgend sowas sein. Also irgendwas, was als Friedhof
gewidmet ist.
Gewidmet. Ja. Okay.
Und ich verstehe das. Also ich meine, man muss ja gar nicht bis nach Amerika gehen, dass es leicht oder lockerere, sagen wir mal, Regeln gibt. Man muss ja nur, weiß ich nicht,
in die Niederlande
40 Minuten fahren und dann sind wir quasi über die Grenze.
Was sind Seebestattungen und mit?
Gibt's auch, das ist ja vom Prinzip her dann auch ein Grab, ne? Also es gibt genaue Koordinatoren.
Koordinatoren gibt es auch.
Gibt es auch, genau. Aber
Koordinaten.
Koordinaten, wo die Urne dann beigesetzt wird.
Ja, die gibt es, die müssen das machen.
Es muss auch koordiniert werden, wo die Asche hergenommen
wird. Ich lerne hier immer.
Ja.
Und also egal, welchen Glaubens ich bin oder was ich will oder nicht will, ich lande irgendwo auf einem ausgewiesenen Friedhof. Also ja, auch Buddhisten,
ja,
auch
in Deutschland, ja.
Leute, die dem Islam angehören oder jüdische Mitbürger.
Ja,
okay.
Ja.
Gibt es jüdische Friedhöfe nach wie vor?
Ja, auch in Düsseldorf. Also ein Teil vom Nordfriedhof zum Beispiel ist jüdischer Friedhof.
Okay. Muslimische?
Auch.
Auch. Es gibt muslimische Felder auf den städtischen Friedhöfen.
Mhm. Da ist eigentlich alles möglich.
Ja. Mhm. Ich habe in eurer Instagram-Story vor ein paar Wochen habe ich verfolgt und da wart ihr auf einer Messe. Und ich, die ja sich schwer tut mit dem Thema, finde es also irgendwie absurd, dass ich mir denke, da gibt es eine ganze Messe für. Oh mein Gott. Aber ja, natürlich. Also,
ja.
Ne?
Ja.
Und einmal, das ist ja absurd. Ich habe immer nur das Wort absurd, aber ich glaube, da hattet ihr dann gepostet, dass es jetzt so schicke neue Uhren gibt und die hatten irgendwie so ein schönes Design, meine ich. Da ich schon so, ja, okay, gut, das gibt es halt, ne? Muss es auch geben. Und, das nehmen wir jetzt auch mit in das Heft auf, hattet ihr was zu KI? Und das finde ich mega interessant, so in diesem Zusammenhang. Also ich habe schon verstanden, klar, das benutzt man auch einfach, ihr müsst ja auch Computerarbeit machen und halt sowas alles, dass da KI hilfreich ist.
Die Bürokratie stirbt nie.
Ja. Aber dann darüber hinaus, Trauer und KI, wie gesagt, das wird auch ein Thema. Da möchte ich generell mehr drüber lernen. Weil mein erster Gedanke war auch, ich halte das eigentlich für gefährlich, dass man jetzt diese Möglichkeit hat, über KI irgendwie sich nochmal was am Leben zu erhalten. Aber gibt's, also was ist alles KI in eurem Beruf? Wo kann man und wie kann man das nutzen? Also jetzt mal abgesehen von diese Excel, Claude, ChatGPT, macht mir das schnell irgendwie was zusammen, Geschichten.
Ja, das ist ja quasi die eine Variante, dass wir uns die Arbeit erleichtern.
Ja.
Ne? Also wir nehmen jetzt irgendwie mit handschriftlichen Notizen, nehmen wir einen Sterbefall an und schreiben einfach auf, wer ist verstorben, wer war Anrufer. So, und dann sagen wir dem System, hier leg bitte den Auftrag an, wird eine Erdbestattung und dann legt das System den Auftrag an. Also soweit sind wir, da gehen wir jetzt bald in die Testphase und
soweit
das ist
so normal.
Ja super.
Genau,
ja. Das ist super. Und dann gibt es ja KI-gesteuerte Trauerbegleitung. Auch das hat seine Daseinsberechtigung.
Wie funktioniert das?
Das ist dann im Endeffekt eine Chat-Funktion.
Mhm.
Genau, wo man eben sagen kann, wie man sich fühlt und dann ist da eine KI dahinter, die einen in diesem Gefühl begleitet. Also das, was wir eben auch bei uns im Haus persönlich vor Ort anbieten, ist dann eben KI-gesteuert, ne?
Also ich habe jetzt, muss ich dazu sagen, in den letzten paar Tagen musste ich sehr viel mit KI, Support-Chats und am Telefon mit KI und das hat mich ziemlich wahnsinnig gemacht. Mir wurde einmal sogar gesagt, die Garantie ist ausgelaufen und deswegen haben sie keinen Anspruch mehr auf einen menschlichen Mitarbeiter und hatte dann nur noch KI.
Wow.
Also das macht mich aktuell ziemlich wahnsinnig, dass man überall nur noch Support-Chats und hallo, ich bin ihre KI.
Ja,
klingt jetzt nicht so gut.
Nee, genau. Also ich glaube, da muss man auch der Typ für sein. Da muss man auch offen für sein. Und ich glaube, da wird sich auch was entwickeln. Da wird was kommen. Was ich ganz kritisch finde, ist, wenn Personas erstellt werden von dem Verstorbenen und der in einem digitalen Raum für einen erreichbar bleibt.
Ja.
Und man mit dem in Kontakt bleiben kann. Welcher menschliche Verstand soll da wirklich in die Trauer einsteigen, wenn man immer noch was am Leben erhält?
Das ist doch eigentlich auch eine Gesetzeslücke, oder? Also eigentlich müsste ich meine, ich bin mir sicher, das wird es gerade noch nicht geben.
Nee. Wie viel ist bei KI, muss man ja mal sagen.
Genau,
ne?
Also eigentlich müsste ich doch, das müsste auch Teil der Vorsorge eigentlich sein, digitale Vorsorge dann, ne? Dass man sagt, ich will nicht digital am Leben erhalten werden. Oh mein Gott.
Mhm.
Also nicht nur mit den Maschinen, sondern auch mit den Computern.
Ja. Ich erinnere mich an das ist für mich wirklich so das krasseste Negativbeispiel, was Virtual Reality, was ja auch ist irgendwo KI, es geht für mich alles so ein bisschen ineinander über. Das war in Südkorea, das ist jetzt schon mehrere, aber ich meine, die Asiaten sind uns, was das betrifft, ja einiges raus.
Und bei denen ist ja auch vieles normaler, wo ja, wir einfach irgendwie ein Störgefühl haben.
Das kann sein, wobei das hat wirklich ein krasses Störgefühl mir ausgelöst. Es ist eine Mutter von 3 Kindern und eins dieser Kinder ist verstorben, was sicherlich dramatische Zustände sind. Also wenn jemand sein Kind verliert, brauchen wir überhaupt nicht drüber zu sprechen. Aber die hat, da haben irgendwelche Computermenschen, keine Ahnung, ihr ermöglicht, nochmal mit ihrer Tochter zu sprechen.
Bah.
Boah.
Mhm.
Das, ich konnte das ganz schwer angucken, weil sie wirklich diese Brille auf hat und man sieht dann teilweise, das kann man auf YouTube angucken, dieses Umfeld, in dem sie ist, was also irgendwie eine Halle irgendwie ist, wo halt nichts ist und dann wird immer wieder eingeblendet, dass sie aber ihr Kind da sieht und mit dem spricht und dann, boah, das, also, und dann geht's zu weit. Also ich sag mal, man nimmt irgendwie eine Nachricht noch auf und wenn Leute an ein Grab kommen, dann können die noch mal eine Nachricht irgendwie abhören oder so. Wäre jetzt nicht meins, aber okay, ne? Aber alles andere muss ich echt sagen.
Irgendwas, das den Tod in Frage stellt. Ja, die Endlichkeit des Todes in Frage stellt.
Und dieses Unwiderrufliche, das muss bleiben. Das,
Weil das ist ja wirklich so, also was wir ja auch total fördern bei uns im Alltag, ist dieses Abschiednehmen. Ne? Dass man zu uns in die Räumlichkeiten kommt und den Verstorbenen am Idealfall geöffneten Sarg nochmal besucht. Und wir sagen immer, den Tod mit allen Sinnen begreifen, dass man wirklich verstanden hat, was da passiert ist. Weil Herzverstand, der Verstand weiß, was Tod bedeutet. Auf der Sachebene können wir alle erklären, was es bedeutet, wenn jemand stirbt. Das Herz kämpft, weil es weiß, ich bin jetzt traurig, das tut mir weh, das will ich nicht. Und einfach da dafür zu sorgen, dass diese Schranke aufbricht, um wirklich zu begreifen, da ist jetzt nichts mehr. Derjenige fühlt sich nicht mehr so an wie vorher. Derjenige riecht nicht mehr so. Gar nicht im Sinne von, stinkt schon, ne, bitte nicht. Aber dieser persönliche Geruch ist nicht mehr da. Man sieht den Sarg. Das ist so eine nicht wegzudiskutierende Symbolik. Ne? Man hört nichts mehr. Totenstille.
Aber das ist ja auch eine kulturelle Sache, was ich glaube, was dann passiert. Weil es gibt ja zum Beispiel in Japan ist es, glaube ich, um Mitte August, diesen Obon-Tag heißt der, wo man das Gefühl hat, die Schranken zwischen der Welt hier und der diesseitigen Welt ist offen und die erwarten wirklich, dass sie besucht werden von ihren Toten. Also die glauben nicht, dass die Toten weg sind. Und das ist ja auch was Leute spüren, oder? Dass man so trotzdem danach noch eine Verbindung hat.
Ja. Und das finde ich, sowas finde ich schön. Ich spüre jetzt, es gibt einen Tag im Jahr, wo ich vielleicht meinen Verstorbenen nochmal besonders spüre. Aber das ist ja was, was dann bei mir ist. Das ist nichts, was KI, Computer, Virtual Reality mäßig gesteuert ist.
Genau.
Ne? Das würde ich jetzt eher einordnen als etwas, das hilft sicherlich bei der Trauerarbeit.
Mhm.
Ne? Dieses, derjenige ist nicht weg, der kommt mich nochmal besuchen. Aber es ist halt so viel abstrakter irgendwie, als wenn ich wirklich irgendwo hin bin und ich rede jetzt nochmal, weiß ich nicht, mit meinem Opa oder so, der vor 20 Jahren gestorben ist. Also wie komisch wäre das denn bitte?
Fände ich auch schrecklich.
Also ich verstehe irgendwo, ich verstehe den Gedanken dahinter. Wir hatten mal einen Sterbefall, da ist ein Familienvater Anfang 30 verstorben. Die waren gerade, ja gut, die ersten Jahre mit Kind, ne, wirbeln eine Beziehung einfach auf und dann haben die ein Haus gebaut und es war einfach, die waren in der schwierigen Phase und hatten gerade quasi diesen Entschluss gefasst, wir machen jetzt Paartherapie und dann ist er beim Autounfall ums Leben gekommen. So, die Frau hatte natürlich unendlich viele offene Fragen und Baustellen in ihrem Kopf. Ne? Und in solchen Fällen oder auch in anderen Fällen kann ich schon verstehen, wenn jemand sagt, boah, ich möchte jetzt irgendwie nochmal das für mich klären. Aber ich glaube halt nicht, dass der richtige Weg ist, das mit einer KI zu klären, die so gepromptet ist, dass sie so antwortet, als wär's jetzt in dem Fall dann ihr Mann. Mhm. Boah, nee, das ist... Ja, gruselig, genau.
Mm.
Gruselig, das ist, trifft's gut, ja.
Ich hatte noch eine andere Frage. Das machen wir auch wieder in dem Heft. wenn man jetzt, also ich habe viel gemerkt, erstmal ist das eine Hürde, über dieses Thema zu sprechen. Und sobald du das einmal ansprichst, hat jeder eine Story. Also auch jetzt nicht irgendwie so, ach, ich weiß noch vor 20 Jahren, sondern das relativ irgendwie, ne, gestorben wird immer. Du lachst.
Ja, das ist lustig.
und was kann man jetzt tun? Zum Beispiel, ich habe jetzt erstmal niemanden verloren, aber die Kollegin auf der Arbeit oder die Freundin oder die Nachbarin. Weil dann sagt man, ja, meld dich, wenn ich was tun kann oder meld dich, wenn du was brauchst oder man traut sich vielleicht gar nichts zu sagen oder man möchte nicht das Falsche sagen. Also was ist da so ein guter Ansatz, wenn ich jetzt weiß, ich möchte eigentlich irgendwas tun, aber ich weiß überhaupt gar nicht, was und wo und wann und wie. Was sind da so klitzekleine, niedrigschwellige Sachen, die wirklich jeder schafft?
Also wenn es jetzt die Nachbarin ist, ich würde sagen, Essen kochen. Man kocht sich abends eine Bolognese und macht ein bisschen mehr, geht kurz rüber, klingelt, klopft, stellt es einfach kommentarlos mit einem Zettel vor die Tür und sagt, hier, ich weiß, du hast gerade eine harte Zeit. Geht immer nur nach je nach Beziehung. Ne? Ich finde es auch ganz wichtig, dass man irgendwie artikuliert, ich weiß, du bist jetzt in dieser Situation und ich weiß nicht, was ich sagen kann. Mir fehlen einfach die Worte. Aber ich möchte nur sagen, ich sehe das. Ich sehe das.
So,
und ich möchte nicht wegschweigen. Ja. Ich möchte nicht, dass du das Gefühl hast, du kannst mit mir da nicht drüber sprechen. Aber ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll, aber ich bin da. Ne? Sowas kann man ja auch einfach mal artikulieren, wenn es jetzt die Arbeitskollegin ist, mit der man dann auf einmal nächste Woche wieder ganz normal in Meetings geht und man sich selber aber irgendwie so denkt, da fühle ich mich jetzt aber komisch mit. Ich weiß, die hat jetzt gerade ihre Mutter, ihren Vater, ihren Mann verloren und jetzt soll ich hier mit ihr sitzen und 0815 geht irgendwie nicht. Dann kann man wenigstens irgendwie sowas mal in einer ruhigen Minute sagen oder auch mal Mittagessen mitbringen, weil man weiß, wenn die jetzt nach Hause geht, dann muss sie sich wieder um die Krankenkassenabrechnung kümmern und, weiß ich nicht, den Kleiderschrank ausräumen, was auch immer. Ne? Irgendwie so kleine fürsorgliche Momente machen total niederschwellig, weil dieses Angebot, melde dich, wenn was ist. Wer meldet sich denn, wenn was ist?
Das ist eigentlich also ganz schön. Also weil mit Essen, das geht so in allen Situationen. Ne?
Ja.
Man geht essen, wenn man was feiern will.
Ja.
Irgendwie Liebe geht durch den Magen und gibt's noch einen Spruch, den ich so raushole?
Ja. Und ja, ich finde mal, ich sag mal, wenn der Alltag relativ normal läuft, ist bei mir zumindest so, dass die Selbstfürsorge fällt als erstes hinten über.
Ja.
Dass ich mich um mich selber kümmere. Und ich bin dann lieber irgendwie noch mal länger auf dem Spielplatz jetzt mit meinem Sohn oder sonst irgendwas. Und ich habe, gut, bei uns kocht in der Regel der Papa, aber wenn der mal nicht da ist, ja, dann kriegt mein Sohn irgendwie was Leckeres noch kredenzt und dann bestelle ich mir mitunter nochmal eine Pizza. Naja, schöne Scheiße, ne? Es ist so. Aber das ist halt, und gerade auch wenn jemand traurig ist, ne, das kann dann sein, also entweder geht es ins eine Extrem, die Leute kompensieren ganz viel durchs Essen, oder ins andere Extrem, die essen halt gar nicht mehr, ne? Und das ist einfach auch ist nicht gut.
Ja. Ich könnte auch, also habe ich jetzt gerade überlegt, diese Hürde vielleicht auch mit jemandem drüber zu sprechen, weil man denkt, das ist jetzt was Ungewöhnliches, dass da jemand gestorben ist. Wie du gerade sagst, der Vater, der Mann, der war irgendwie Anfang 30. Aber ist es ja gar nicht. Ne? Also Pia hatte, wann haben wir gestern noch telefoniert, wo du sagtest auch, ja, hast du denn irgendwie schon mal jetzt in letzter Zeit jemand von dir? Ich sage, ja klar. Also das ist, eigentlich denkst du dir, ja, wir sind alle noch jung und das ist erst, ne, Vorsorge mit 75. Aber
dann kommt das Schicksal.
Ja.
Ja.
Ja. Und ich glaube, dann ist das eben schwierig, weil im Kopf ist noch so, das ist was weit weg, das ist, wenn man alt ist. Das ist jetzt hier eine ungewöhnliche Situation, das ist gar nicht normal. Und dann weiß man vielleicht auch nicht, wie man jetzt reagieren soll. Weil man, ja, weiß ich nicht, das sagt man so auch Kindern, ne? Die sagen, wenn du ganz alt bist und so, noch weine ich nicht.
Aber fast.
Noch habe ich mich im
Aber
Griff.
Fast. Also ich glaube, eine positive Geschichte, wenn man sich schon mal damit beschäftigt, ist einfach auch, dass man besser auf solche Sachen reagieren kann. Weil ich habe es öfter erlebt, dass wenn jemand so aus dem Alltag eine Nachricht kriegt, eine Todesnachricht, dass das Erste, was man tut, ist sich versichern, mich betrifft's nicht. Und da gibt's so skurrile Beispiele, dass irgendjemand erzählt, mein Mann leidet jetzt an Lungenkrebs. Und statt, dass die Frau jetzt die Nachricht als Antwort kriegt, oh, das tut mir aber leid, oh, wie schrecklich, sondern Lungenkrebs ist schrecklich, das möchte ich nicht kriegen. Und dann sagt man, aber der hat ja auch geraucht. Also da gibt's dann oft so schlimme Antworten, weil man in dem Moment so überfordert ist mit der Situation, dass es einfach wirklich gut ist, wenn man so ein bisschen schon geerdeter ist, dass man besser mit anderen umgehen kann, wenn die eine schlimme Nachricht haben. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja. Mhm. Ich habe jetzt auch, ja. Aber du hast noch, Pia, du hast eine Frage für eine Freundin, die passt jetzt auch sehr gut.
Ja. Ich habe eine Frage für eine Freundin, die passt wirklich genau für Bestatterinnen. Ich glaube, das ist auch schwer zu beantworten. Ich hatte eine Freundin, die hatte einen Vater und der Vater war sehr eingebunden in die Community, hatte verschiedene Ämter, Posten, Freunde, tralala. Und je älter der wurde, desto krantiger wurde der irgendwie und hatte keine Lust mehr auf diese ganzen Leute. Deswegen hat er testamentarisch festgelegt, auf seine Beerdigung kommt keiner, nur im engsten Familienkreis. Und die Familie hat es dann auch gemacht. Die Familie fand es aber für sich total schwer, weil es gab unglaublich viele Leute, die wollten sich von ihm verabschieden. Und auch die Witwe hätte gerne gehabt, dass sie das so in einem großen Kreis feiert, damit sie diesen Trost erfährt. Und eben meine Freundin, die Tochter, hat es noch Jahre später erzählt, dass das traurig und schlimm war und dass sie das Gefühl hatte, das war nicht die richtige Entscheidung, aber der Vater hatte es so festgelegt. Mhm. Wie würdet ihr damit umgehen in so einem Fall?
Ich würde als allererstes den Hinweis geben, alles, was die Bestattung betrifft, zumindest jetzt hier so Region Düsseldorf, unter keinen Umständen im Testament festlegen, weil das wird erst Monate nach dem Tod eröffnet. Da ist die Beerdigung, ist ja von den Fristen her sehr unterschiedlich, auch innerhalb von Deutschland schon. Da ist die Beerdigung mitunter schon gelaufen. Das kurz vorweg. Aber die Gesetzgebung, wie gesagt, sind unterschiedlich. Also super schwierig. Super schwierig. Und ich würde immer sagen, ich meine, wir plädieren hier für Bestattungsvorsorge. Wir plädieren dafür, dass die eigenen Wünsche festgelegt und dann auch umgesetzt werden. Ich hätte es auch erstmal so geraten tatsächlich. Also wenn der Verstorbene das festgelegt hat, dann ist das das, wie es zu laufen hat. Und dann kann man aber ja schauen, was kann man zusätzlich noch machen. Ne? Mhm. Das ist ja dann vielleicht nicht die klassische Trauerfeier, wenn er das jetzt so festgelegt hat. Aber wer hält die Familie davon ab, eine Abschiedsfeier zu machen? Vielleicht steht um die Urne oder der Sarg ist dann vielleicht in dem Sinne nicht mit dabei. Aber man kann ein Bild aufstellen und für sich was tun und zusammenkommen. Das fand ich tatsächlich in Irland. Ich war während meiner Schulzeit in Irland und habe auch dort studiert und war bei einer Gastfamilie, als ich in der Schule war. Und die verabschiedeten sich irgendwann abends und sagten, ja, ich habe das Frühstück, haben wir euch schon. Ich hatte noch eine Gastschwester mit in den Kühlschrank gestellt und dann bis morgen. Und ich dachte so, hä? Wie bis morgen? Wo geht ihr denn? Ich dachte, also, ne, die sind dann irgendwie los. Und ich dachte, ja, natürlich kommen die jetzt heute Abend nochmal wieder. Nee, die waren die ganze Nacht da bis zum Morgen, haben sich quasi alle Angehörigen und Freunde vom Verstorbenen in dem Haus getroffen und haben gemeinsam getrauert und sich erinnert. Und dachte ich so, wow, wie cool ist das denn eigentlich? Bin ich denn da jetzt gerade drauf gekommen? Weiß ich gar nicht mehr.
Weil es auch so ein anderer Rahmen ist einfach. Also, ja.
Und es war wann? Das war nach der Beerdigung oder als?
Nee, vor der Beerdigung. Also relativ unmittelbar. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, ob der Verstorbene vielleicht auch sogar noch zu Hause war.
Mhm. Boah, bei sowas wurde ich mal mitgenommen und das sagte mir aber keiner. Da wollten wir eigentlich woanders hin, in Irland.
Ja.
Da wollten wir eigentlich woanders hin und sagen, ja, Nathalie, wir müssen noch eben hier da und da vorbei. Mhm. Okay, dann war ich dann im Haus. Okay, alle ultra ernst und ruhig und traurig. Und habe ich irgendwann erfahren, ja, die liegt da im anderen Zimmer und stirbt gerade. Ich so, ich kenne die gar nicht. Also
die lebte noch.
Naja, aber noch einen Tag oder so. Und das war richtig unangenehm und schrecklich. Und ich saß einfach nur so, das war aber irgendwie, die haben da alle nicht so ihr Ding gemacht, aber das war so ein, ja, irgendwie, als wäre das normal. Als wäre das normal gerade.
Ja. Aber diese Frage, das ist halt ultimativ schwer, ne? Also man weiß, es ist irgendwie der Wunsch, aber es geht so völlig entgegen dem, was man empfindet. Und ich würde dann auch sagen, es gibt irgendwie nicht so richtig und falsch an der Stelle, aber man muss ja schon gucken, wo man auch mit seiner eigenen Trauer bleibt. Ne? Und das ist eigentlich das, was wir auch immer so anregen bei diesem Thema Bestattungsvorsorge. Das ist ja gut, dass es jetzt der Wunsch desjenigen ist, der die Bestattungsvorsorge für sich abschließt. Aber hat der überlegt, was das macht mit den Menschen, die übrig bleiben? Haben die nicht vielleicht auch ein anderes Interesse noch in der Situation? Das ist halt eine unheimlich schwere Balance. Aber es gibt oft die Frage, gibt es nicht alles richtig gemacht und alles falsch gemacht? Gibt es nicht. Ne?
Schon schwierig, aber danke. Ja, wie machen wir das jetzt rund?
Ich sage immer nur, man soll uns mit 5 Sternen bewerten. Ich will jetzt aber auch, ich weiß auch nicht, wie ich diese Kurve kriegen soll. Ihr habt auch einen Podcast, das haben wir noch gar nicht gesagt. Der heißt Sterbenswörtchen.
Ja, genau.
Den habe ich mir noch nicht angehört. Und ja, Carsten, du guckst jetzt. Also wie gesagt, ich habe jetzt mehrfach gesagt, dass ich das schwierig finde.
Ja.
Und weiß ich nicht. Er soll aber sehr gut sein.
Sagen wir so, das passt ja vielleicht auch zu dem Thema, dieses Sterbenswörtchen. Wir reden halt über diverse Themen, die irgendwie mit dem Thema Tod
ja.
und Trauer in Berührung kommen. Und sich so einen Podcast mal anzuhören, der sich diesem Thema widmet, kann ja irgendwie mal so den großen Zeh reinhalten, weil man hat ja so schnell auf Pause gedrückt, wenn man einfach merkt, okay, jetzt gerade doch nicht. Aber es schafft eben ganz niederschwellig die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und damit sind wir dann wieder auch bei dem Thema, was wir heute haben. Warum sollte man sich damit auseinandersetzen? Weil es eben zum Leben dazugehört, ne?
Und weil ihr ja Verfechterinnen dessen seid, dass es eine gute Sache ist, sich damit auseinanderzusetzen, wenn es einen noch nicht so betrifft.
Ja.
Niederschwellig.
Mhm. Ja.
So, absolut, weil dann kommt man nicht das erste Mal, wenn sowieso alles traurig ist, in dieses Bestattungsunternehmen und muss nicht das erste Mal sich dann damit auseinandersetzen, sondern hat schon mal so ein paar Ideen gehabt, sich schon Dinge überlegt und ist schon so ein paar Schritte weiter.
Ja.
Und dazu wollen wir jetzt ermutigen. Hört euch den Podcast an, also unseren und den Sterbenswörtchen.
Wenn ihr das hört, hört ihr ihn.
Ja, genau. Ja, richtig. Und bewertet uns mit 5 Sternen.
Mehr habe ich nicht. Ich bin geplättet.
Danke, dass ihr hier seid.
Danke, dass ihr hier wart.
Danke, dass ihr da wart. Tschüss. Ja,
ciao.
Don't Call Me Mutti ist eine Produktion der Libelle in Zusammenarbeit mit Castro Audio und Podcast Produktion.